Sechs Männer schreiten frühmorgens auf einem schmalen Pfad entlang. Die ersten Sonnenstrahlen kommen hinter den Bergrücken hervor und verwandeln den Morgenhimmel in Gold. Die sechs Gestalten werfen lange Schatten, während die kühle Luft des Morgens sie umfließt. Im Gras glitzern die Tautropfen. Die Gesichter der Männer zeigen Entschlossenheit. Der Anführer dieser Gruppe wirkt sehr selbstbewusst. Sie nennen ihn Rabbi. Aber sie kennen ihn noch nicht besonders gut. Sie folgen ihm erst seit einer Woche. Er hat gerade erst begonnen. Er hat gerade erst seine Lehrtätigkeit aufgenommen. Wohin sind sie unterwegs? Wollen sie in den Tempel, um anzubeten? In die Synagoge? Um zu lehren? Die Jünger wissen es nicht. Der Rabbi hat es ihnen nicht gesagt. Er ist heute Morgen einfach mit ihnen losgegangen. Niemand spricht ein Wort. Jeder hängt zu seinen eigenen Vorstellungen hinterher, was an diesem Tag jetzt wohl auf sie zukommen wird. Da sind zunächst einmal Johannes und Andreas. Sie erwarten, dass es heute in die Wüste geht. Sie sind bisher Johannes dem Täufer nachgefolgt und der hat sie immer in die Wüste geführt. Er ist mit ihnen über kahle Hügel gewandert und sie haben tagelang gefastet und gebetet und Johannes der Täufer hat Buße gepredigt. Und vor circa einer Woche ist dann dieser Jesus gekommen und der Täufer hat direkt zu ihnen gesagt, auf ihn sollt ihr hören. Ihm sollt ihr nachfolgen, denn er ist der Messias. Und Johannes und Andreas sind sich an diesem Morgen, als sie hier gemeinsam wandern, ganz sicher, dieser Messias, der wird sie jetzt noch tiefer in die Wüste führen. Das hatten sie bei Johannes dem Täufer gelernt. Selbstverleugnung, das ist der beste Weg der Gottesnachfolge. Und Eremiten, die hören die Stimme Gottes am besten. Johannes und Andreas haben die feste Erwartung, Jesus wird uns höchstwahrscheinlich in irgendeine Prüfung hineinführen, in irgendetwas, wo es auch schon eine ganze Menge schwierig für uns wird, einfach damit unser Glaube geläutert wird und wir noch weiterkommen. Direkt hinter den beiden geht Petrus. Petrus hat ganz andere Vorstellungen, was das Ziel ihrer Reise ist. Petrus ist ein Mann der Tat. Er ist einer, der mit so Einkehrzeiten und mit Fasten und Eremitendasein herzlich wenig anfangen kann. Er ist so einer, der die Ärmel hochkrempelt. Er will was tun, er will was machen. Da muss was sich bewegen, ansonsten hat das alles keinen Zweck. Und es gefällt ihm, dass sie endlich losgehen. Eine Woche Bibelschule, meine Güte. Das war ja nun weitaus genug, oder? Ich meine, was kann man alles erzählen und worüber kann man sich alles Gedanken machen? Eine Woche theoretischer Unterricht, so jetzt geht's endlich los. Gottes Volk muss in Bewegung sein. Wahrscheinlich gehen wir los, um den Menschen über Gott zu predigen. Und er entwirft schon mal eine Predigt für den Fall, dass der Rabbi mal eine Atempause braucht. Hinter ihm geht Nathanael durch die Morgenluft. Nathanael denkt nochmal ganz anders. Komm und sieh, hatte sein Freund Philippus zu ihm gesagt. Und er war gekommen und hat gesehen und geschaut. Und ihm hat gefallen, was er sah. Er sah in Jesus einen Mann, der nachdachte. Ein Mann der Meditation. Ein Mann, der wie er viele Stunden unter dem Feigenbaum verbringen konnte, um über die Geheimnisse des Lebens und die Geheimnisse Gottes nachzudenken, sich da so richtig hinein zu versenken. Nathanael war überzeugt, dass Jesus sie an einen Ort führen würde, wo sie ungestört meditieren könnten. Vielleicht auf einem Berg oder an einem See, irgendwo, wo es schön war, wo man inspiriert wurde so von der Schönheit der Natur. Irgend sowas würde wahrscheinlich ihr Ziel sein. Und schließlich war da noch Philippus mit bei. Was für Gedanken bewegten ihn? Er ist der einzige Apostel mit heidnischem Namen. Als später die Griechen einmal Jesus suchen, da wandten sie sich an Philippus. Und vielleicht hatte er eine gute Verbindung zu Griechen. Vielleicht hatte er ein Herz für die Heiden. Vielleicht dachte er in diesem Morgen, dass sie jetzt zu einer Missionsreise aufbrechen würden, dass sie in ferne Länder gehen würden, um aller Welt zu sagen, dass Gott die Menschen liebt. Ich weiß nicht, ob die Jünger von damals wirklich solche Gedanken hatten. Das ist ein Stückchen konstruiert. Aber ich bin sicher, dass die Jünger von heute manchmal solche Gedanken haben. Diese und vielleicht auch andere über Jesus, über das, was er vorhat. Mach's einen weiter. Über das, wie er, was seine Ziele sind, wohin er will, was er machen will. Viele Christen glauben heute, denke ich, sehr, sehr genau zu wissen, so wie Jesus ist. Sie haben ja schon ein Leben lang über ihn gehört und wo er uns und seine Nachfolger hinführen will. Und manche Christen meinen auch so, aufgrund ihrer jahrelangen Gemeindezugehörigkeit ganz genau zu wissen, was jetzt richtiges Christsein ist und wie man Jesus zu verstehen hat und was geistlich ist und was ungeistlich ist und wie ein Christ sein sollte und wie er sich zu geben hat und was er täglich zu tun hat und wovon er die Finger lassen sollte. Und mancherorts geht es ja sogar so weit, dass manche Christen dann die Vorstellung haben, dass sie genau wissen, wie ein Christ auszusehen hat und wie er sich zu kleiden hat. Und ich möchte gleich zu Anfang mal so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich habe nämlich die Befürchtung, Leben mit Jesus, das ist für viele Gläubige so Leben in einer Schablone. Sie haben sich im Laufe der Zeit auch innerhalb einer Gemeinde so einen bestimmten Lebensstil angewöhnt. Und den sehen sie als christlich an. So, das ist christlich, so zu sein. Und so leben sie. Und diesen Stil leben sie. Und dabei bleiben sie. Und das ziehen sie durch. Und sie würden nie auf die Idee kommen, dass Jesus sich vielleicht anders verhalten könnte. Dass er vielleicht mal eine andere Idee hätte für sie und ihr Leben. Dass es eventuell nochmal in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und sie nennen es Nachfolge, ohne gemerkt zu haben, dass Jesus eigentlich schon zu einem ganz anderen Ziel unterwegs ist und sie eigentlich nur noch einer Tradition nachlaufen, weil sie es einfach schon viele Jahre oder Jahrzehnte tun. Denn sehen wir, bei allen guten geistlichen Gewohnheiten, die man sich so antrainieren kann, wir dürfen eines nie vergessen. Jesus lebt. Und er lebt auch heute. Wir folgen einem lebendigen Herrn. Sein Reden ist jeden Morgen neu und er möchte uns immer wieder neu ansprechen und wenn nötig wachrütteln oder korrigieren. Und ich möchte es mal so sagen, wenn dich das, was Jesus sagt, nicht mehr verblüfft, wenn uns das, was er tut, nicht mehr in Staunen versetzt, dann ist Alarmstufe rot. Dann ist es höchste Zeit, mal wieder etwas genauer hinzuschauen und Jesus mal zu fragen, was er wirklich vorhat. Könnte es sein, dass es vielleicht sich inzwischen doch ein ganz Teil von dem unterscheidet, was wir so denken, worin wir so stecken? Könnte es sein, dass wir vielleicht eine große, große Überraschung erleben würden? Wir stehen am Anfang unserer Predigtreihe über die Werte unserer Gemeinde. Und der erste Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigen wollen und über den wir uns Gedanken machen wollen, ist Jesus Christus. Und wir stellen das ganz bewusst an den Anfang unserer Wertedefinition. Und wir tun das nicht nur deshalb, weil es sich so gehört. Marianne, du hast es heute Morgen so ein bisschen so gesagt. Ne? Ja, stimmt, Mensch, was sollte es denn anderes sein? Ne? Also man kriegt ja schon fast einen auf die Finger, wenn man nicht sagt bei jeder Antwort so, ne, was das Wichtigste, das ist Jesus. Ne? So, das läuft in uns ab. Ne? Wir tun es nicht nur deshalb, weil es sich so gehört oder weil es irgendwie geistlich aussieht. So am Anfang von so einer Definition muss halt Jesus stehen, was soll denn da sonst stehen? Sondern weil wir glauben, dass eines der grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale des Christentums zu allen anderen von Menschen erdachten Religionen ist, wir glauben, dass der allmächtige Gott selber sich in einer Person geoffenbart hat. Nämlich in dem Menschen Jesus von Nazareth, wie er uns durch das Neue Testament bezeugt wird. Und alle Wertedefinitionen und alle Gemeindeordnungen und alle Richtlinien und alles, was wir irgendwie schriftlich verfassen und wo wir irgendwie meinen, so das sei jetzt wichtig und das sollten wir jetzt mal so machen oder so, das muss sich immer und unter allen Umständen an der Person und an dem Wesen von Jesus Christus messen lassen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, und alle Theologie und alle Lehre und alle Glaubenssätze Und alles, was wir verbindlich für den Glauben anerkennen, es muss sich immer an der Person und dem Wesen von Jesus Christus messen lassen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und ich weiß nicht, ob uns das so eigentlich so bewusst ist, aber auch die Bibel selber, auch ihre Aussagen, insbesondere die des Alten Testaments, aber auch die des Neuen Testaments, auch sie müssen sich immer an der Person und dem Wesen Jesu Christi messen lassen. Ich möchte es mal ein bisschen provokant sagen. Wir glauben nicht an einen viereinigen Gott. Von Vater, Sohn, Heiliger Geist und Bibel. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die Bibel steht nicht auf derselben Stufe wie Gott selbst. Und das ist keine Geringachtung der Bibel, denn natürlich ist sie die Quelle, die Gott uns gegeben hat, damit wir überhaupt nur etwas von ihm wissen können. Aber, und das möchte ich ganz deutlich auch an den Anfang stellen, auch sie muss sich an der Person und an dem Wesen von Jesus Christus messen lassen. Denn Jesus Christus ist das letztgültig geoffenbarte Wort Gottes, das schon vor der Schöpfung, vor allem Anfang da war. Wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hier ist von Jesus selbst, dem Sohn Gottes, die Rede. Dieser Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wir glauben als eine christozentrische Gemeinde. Bei uns steht Jesus Christus im Zentrum. Und wir müssen ihn nicht in unseren Werten irgendwie so an die erste Stelle stellen, weil es sich so gehört. Er steht dort von sich aus. Es wäre alles andere sinnlos, wenn es nicht so wäre. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Nun, wahrscheinlich ist vieles von dem, was ich in den letzten 3 Minuten gesagt habe, vielen von uns wohl bekannt und oft gehört, sodass manche vielleicht sogar ein bisschen abgeschaltet haben. Andere fühlten sich vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen wachgerüttelt. Thomas und seine Vorbemerkung, nicht wahr? Aber Achtung jetzt an dieser Stelle, was ich jetzt in meinen beiden Predigten über Jesus tun möchte, heute und das nächste Mal, wenn ich dran bin, ist, dass ich uns Jesus einmal herausholen möchte aus unseren Schubladen. Gerade dann, wenn wir schon so als jungscher Kinder in die Gemeinde gekommen sind, ne, und die Antwort auf alles war, Jesus. So, ne? Da schalten manche das Hirn einfach schon aus. Das ist einfach, es ist sowieso immer richtig. Es ist sowieso immer die Antwort. Gerade deswegen möchte ich gerne ihn aus den Schubladen herausholen, damit wir begreifen, eben dass dieser Jesus Christus heute immer noch lebt und dass er uns und unsere manchmal auch doch recht schablonenhafte Meinung über ihn manchmal auch in Frage stellt. Ich möchte, dass wir begreifen, dass Jesus nicht wer kennt's noch, harmlose Filztafel Jesus ist, ne? Den kann man anpappen und dann macht er da, was er machen soll und hinterher nimmst du ihn wieder ab und tust ihn in die Schachtel. Jesus ist nicht so, dass man ihn irgendwann mal völlig verstanden und abgehakt hat, sondern er ist jeden Tag frisch und neu und lebendig, nie vorhersagbar, nie langweilig, das ist auch unbequem. Natürlich ist das unbequem, man muss drüber sprechen, wie verstehen wir denn Dinge, die Jesus tut? Manchmal ist er sperrig und kantig, manchmal überraschend, manchmal verstörend, dass wir denken, was macht der denn da? Aber er ist für mich, er ist mit mir, er ist für das Leben. Er will mich in Beziehung mit Gott bringen. Das ist immer so. Und diese 2 Predigten, die ich halten möchte, die sollen zeigen, dass Jesus sich einfach nicht in eine Schublade pressen lässt, ganz egal, wie viele Bibelverse du über ihn auswendig gelernt hast. Das nächste Mal, wenn ich predige, wird es gehen um den ärgerlichen Jesus. Der Jesus, an dem man sich so richtig stoßen kann, wo man denkt, ach du liebe Zeit, was ist denn das für einer? Und diesmal, lasst euch überraschen. Wir gehen in unserer Geschichte weiter. Da gehen jetzt also diese 5 Jünger Jesu. Und sie gehen stundenlang mit ihm und jeder hat seine eigene Vorstellung, so wie Jesus ist und was er wohl macht und wo sie jetzt hingehen und was das Ziel ihrer Reise ist und was jetzt für sie alle dran ist. Aber irgendwann hält es einer von ihnen nicht mehr aus. Vielleicht war es Andreas, der die Frage stellte oder Petrus oder alle zusammen. Irgendwann fängt auf jeden Fall einer an und sagt, also Rabbi, wohin geht's denn jetzt? Führst du uns in die Wüste? Der Nächste sagt, ah, in die Wüste, so ein Quatsch, wir gehen in den Tempel, ist doch klar. In den Tempel, was soll man da? Wir gehen zu den Heiden, ist doch logisch. Und die Verwirrung wird immer größer und sie streiten sich untereinander, bis Jesus die Hand hebt und sagt, alles falsch, wir gehen zu einer Hochzeit. Okay, Totenstille, alle sind stehen geblieben. Andreas und Johannes fragen sich, was? Zu einer Hochzeit? Was soll das denn jetzt? Johannes der Täufer ist aber nie mit uns zu einer Hochzeit gegangen. Da wird doch nur getrunken und gelacht und getanzt. Und außerdem ist es so laut, sagt Nathanael. Auf dem Hochzeitsfest, da kannst du nicht meditieren. Wo willst du denn da einen Feigenbaum finden? Und predigen schon gar nicht, sagt Petrus. Ne? Da hört doch keiner zu. Die sind sowieso schon alle halbbreit. Und was willst du denn da noch groß erzählen? Das geht doch gar nicht. Was sollen wir denn als deine Jünger Jesus Christus auf einer Hochzeit? Gute Frage eigentlich, oder? Was sollten sie denn nun eigentlich da? Warum geht Jesus auf seinem ersten Weg mit seinen Jüngern zu einer Hochzeitsparty? Hat er nichts anderes zu tun? Hätte er nicht irgendwie das Evangelium predigen sollen? Hätte er nicht irgendwie die Zeit auskaufen sollen, steht doch im Neuen Testament, sollte er nicht lieber zusehen, dass er in dieser kurzen Zeit, diese 3 Jahre, ist doch allmächtig und er weiß doch, allwissend und er weiß doch, dass er nur kurze Zeit haben wird, sollte er nicht alles predigen, was wichtig ist, sollte er nicht möglichst viel reinpressen in diese kurze Zeit, wie kann er das mit seinem Auftrag vereinbaren? Warum in aller Welt geht Jesus mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit? Die Bibel gibt uns eine Antwort, wir finden sie in Johannes 2, Vers 2, dort steht, Jesus aber und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Die tiefschürfende theologische Antwort auf die Frage lautet, er ging zur Hochzeit, weil er eingeladen war. Als die Braut und der Bräutigam die Liste für die Gäste zusammenstellten, da haben sie sich ganz offensichtlich überlegt, ey, sag mal, neben all den anderen, die so kommen, das wäre doch super, wenn wir noch Jesus einladen könnten, oder? Wenn der Zeit hätte, wenn der kommen würde. Das ist einfach schön, wenn er dabei ist. Der ist eine Bereicherung für unser Fest. Das ist eine richtig schöne Sache, wenn er kommt. Und wir müssen an dieser Stelle verstehen, Jesus wird hier nicht eingeladen, weil er eine gefeierte Persönlichkeit war. Kein Mensch kannte ihn außerhalb von Nazareth zu dieser Zeit. Er wurde auch nicht aufgrund von Wundern eingeladen. Er hat überhaupt keins gemacht. Warum wurde er eingeladen? Ich vermute mal schlicht und einfach, dass Braut und Bräutigam ihn mochten. Dass sie gerne mit ihm zusammen waren. Sie fanden es einfach schön, wenn Jesus auch zur Hochzeit kommen könnte. Und wisst ihr, dieser Gedanke mag für manchen von euch sehr profan vorkommen und ihr denkt, worüber predigt er denn eigentlich heute Morgen? Aber ich finde das ungeheuer wichtig. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass diese ganz einfachen Leute, 2 junge Leute irgendwo auf so einem Dörfchen, vielleicht so Bauernkinder oder so, dass sie gerne mit Jesus zusammen waren. Und zwar nicht nur, wenn er predigte oder wenn er Wunder tat, sondern auch in ihrer Freizeit, auf ihren Festen, da wo sie privat waren. Nicht nur offiziell so in der Synagoge. Es zeigt sich doch eins, Jesus hat ganz offensichtlich ganz normal mit seinen Bekannten gelebt und seine Freunde und Nachbarn haben es genossen, wenn er da war. Er, der Allmächtige, ist offensichtlich nicht überheblich gewesen. Er, der Allwissende, war offensichtlich kein Besserwisser. Er, dem alles gehörte, er prahlte nicht damit. Dabei hätte er es doch tun können. Ne? Er hätte ja auch mal ein paar Wunder tun können, um so seine Bekannten zu verblüffen. So, guck mal, was ich kann. Oder hätte ein paar Weisheiten von sich geben können, so um seine Freunde zu beeindrucken. So ein paar Lehrsätze, wo alle denken, boah, wo hat er das denn her? Hat er nicht gemacht. Er wollte nicht angeben. Er wollte sich nicht über seine Freunde stellen. Jesus wollte echt und wirklich mit Menschen leben. Er trug die Verantwortung für eine ganze Schöpfung und sie zu erlösen. Und er nahm sich trotzdem diese Zeit, zu Fuß 150 Kilometer von Jericho nach Kana zu wandern, um dort die Hochzeit mit einem befreundeten Pärchen mitzufeiern. Sein Auftrag war, der Welt das Evangelium zu bringen. Aber er hatte trotzdem die Zeit, mit seinen Freunden zu feiern. Er lebte mit Menschen und die Folge war, dass die Menschen ihn mochten. Und das ist jetzt für mich ein wichtiger Lehrsatz. Sein Glaube machte ihn angenehm und nicht unangenehm. Jesus war ein angenehmer Mensch. Es war einfach schön, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er war nicht nur der Prediger, der eine tiefgreifende Botschaft abließ und dann war er wieder weg. Er war nicht nur der Seelsorger, mit dem man mal so über Probleme sprechen konnte und wenn man kein Problem hatte, dann fühlt man sich irgendwie unwohl so in seiner Gegenwart, weil man weiß ja gar nicht, worüber man reden soll. Er war nicht so der Christ, der moralinsauer dreinblickte und wenn einer mal einen Witz erzählt, so... Sein Glaube machte ihn angenehm, nicht unangenehm. Hatte ich das nicht dahin geschrieben? Doch, da steht's. Alles klar. Wie oft soll ich so rummachen? Ich frage mich einfach und denke einfach, wie gut, wenn das bei uns Christen von heute auch so wäre. Und manchmal finde ich es leider nicht. Wenn wir doch mehr von diesem Wesenszug Jesu in uns hätten. Woher kommt eigentlich die Vorstellung, dass man einen guten Christen daran erkennt, dass er immer ernst ist? Warum denken so viele Christen, dass die Zeichen eines Jüngers ein mürrisches Gesicht sein müsste? Woher kommt so dieser Gedanke, wahrhaft begnadet ist der Christ, auf dessen Schulter eine schwere Last liegt und das muss man ihm auch ansehen? Und darf ich uns sagen, warum Jesus meiner Meinung nach letzten Endes zu dieser Hochzeit ging? Ich weiß nicht, ob ihr mir alle zustimmen werdet, aber ich möchte sagen, ich denke, Jesus ging zu dieser Hochzeit einfach, weil er sich mit den beiden von Herzen freuen wollte, dass die sich gefunden hatten und weil er selber auch einfach Spaß und Entspannung haben wollte. Ich weiß nicht, ob wir es uns vorstellen können. Braucht der denn das? Braucht Jesus denn sowas wie Entspannung? Wir müssen uns mal überlegen, aus welcher Situation er kam und lasst ihn uns anschauen als Mensch, der unter uns Menschen lebte. Er hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Er hat den Kampf mit dem Teufel geführt. Er hat die erste Ausbildungswoche mit ein paar Männern aus Galiläa hinter sich, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Stellt euch mal vor, so eine Klasse von Männern hin und erzählt denen mal, was da jetzt irgendwie theologisch wichtig und dran ist. Und er merkt, oh, da muss ich ganz von vorne anfangen. Mit denen muss ich wirklich ganz am Anfang beginnen und denen alles erklären. Das war eine harte Zeit, die hinter Jesus lag, schon zu diesem Zeitpunkt. Und er hat ganze Arbeit geleistet und er hat wirklich sich ganz reingehängt und mit ganzer Kraft diese Arbeit auch getan. Aber jetzt war die Arbeit eben auch wirklich getan. Und jetzt war diese erste Aufgabe erfüllt. Und jetzt kam diese Einladung zu dieser Hochzeit von diesen beiden jungen Leuten, die er so gerne mochte. Ein gutes Essen, ein guter Wein, ein paar Tage mit Freunden verbringen, sich unterhalten, mal so ein paar alte Geschichten aufleben lassen und mal miteinander erzählen, was man so erlebt hat. Zusammen lachen, sich zu Hause fühlen, sich fallen lassen. Ich glaube, das einfach war es, was Jesus wollte und was er auch brauchte. Wisst ihr, Jesus ging nicht nach Kana, um Wasser in Wein zu verwandeln. Das tat er nur, um seinen Freunden aus der Patsche zu helfen. Jesus hatte nicht die Absicht, seine Macht zu zeigen. Die Gastgeber erfuhren gar nichts von diesem Wunder. Er hatte auch nicht vor, auf der Hochzeit Gottes Wort zu verkündigen. Es wird von keiner Predigt berichtet. Es bleibt eigentlich nur ein Grund übrig, warum Jesus auf diese Hochzeit ging. Er hatte Spaß daran. Er wollte einfach gerne mit seinen Freunden zusammen sein. Und ich möchte an dieser Stelle eines einfügen, und ich denke, das wisst ihr. Ich spreche natürlich nicht von Völlerei und von Alkoholsucht und von Ehebruch. Ich weiß sehr wohl, dass es Partys gibt, bei denen sollte man sich als Christ dann doch besser fernhalten, wenn man glaubwürdig sein und bleiben will. Und ich bin auch sicher, jeder von uns weiß ganz genau, was er tut und wo sein Platz ist und an welchen Stellen es für ihn gefährlich wird. Dafür hat Gott uns ja das Gewissen. Dafür hat er uns ja seinen Heiligen Geist gegeben. Ich rede nicht von Halbheiten, so von Kompromissen und wir sollten das alles irgendwie ein bisschen laxer nehmen oder ein bisschen weniger oder das meine ich nicht. Ich möchte nur eins. Ich möchte, dass wir bei all unserem Beschäftigen mit wer weiß wie geistlichen Themen, bei aller Ernsthaftigkeit unsere Echtheit nicht verlieren. Dass wir nicht immer und überall so richtige Gedanken von uns geben müssen. Nee, das ist aber so und das ist aber so und wir wissen es aber und in der Bibel steht aber und wir haben aber gehört und das ist nicht angenehm, mit solch einem Menschen zusammen zu sein, wenn man nicht mehr auf Augenhöhe ist, wenn man nicht mehr auch noch etwas sagen darf so jemandem gegenüber. Wenn der nie bereit ist, sich auch mal in Frage zu stellen, sondern immer nur so seine abgeklärten Antworten hat. Und er weiß sowieso alles. Und Jesus ist sowieso immer der Beste. Und wie sollen uns nicht Christen da ernst nehmen? Wenn wir sie nicht ernst nehmen, in dem, was ihr Leben ausmacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so heute bei dem, was ich erzähle. Vielleicht ist manches von dem, was ich sage, etwas gewöhnungsbedürftig und du hast dich auch vielleicht ein bisschen unwohl gefühlt an ein paar Stellen gedacht, jein, könnte sein. Dann fordere ich dich einfach aus, denk mal ein bisschen drüber nach. Schau einfach auch mal Jesus von dieser Seite an. Das meine ich eben, wenn ich sage, wir sollten ihn nicht in eine Schublade stecken und zumachen und sagen, so, wir haben ihn begriffen. Wir wissen's. Mir geht's einfach darum zu zeigen, so war Jesus auch. Als Jesu Feinden einmal nichts Besseres einfiel, da klagten sie ihn an, zu viel zu essen und zu trinken und zu feiern und seine Zeit mit den falschen Leuten zu verbringen. Wann hat man dich das letzte Mal angeklagt, zu viel zu essen und zu trinken und zu feiern? Ich habe mal nachgedacht, bei mir ist es schon eine Weile her. Wie sieht das bei uns aus? Konnten wir das nicht früher auch mal besser? Einfach nur wir sein? Befreit sein? Wo ist uns unsere Unbefangenheit abhanden gekommen? Woran liegt es? Ist es so die Verantwortung, die uns die Luft abdrückt? So die Umgangsformen, die uns steif machen, dass man hier ja nichts Falsches irgendwie sagen darf oder so? Sind es die Erwartungen, die wir an uns stellen? Wir müssen aber hier so und so sein und was sollen denn die Leute denken? Und eigentlich müsste ich doch, was denkt der oder die oder sonst wer? Da sind die Jünger einmal sehr beschäftigt damit zu klären, so wie das alles im Himmel werden wird und wer von ihnen am meisten im Reiche Gottes bewirkt und wie das alles Gott bewerten wird, was sie tun. Was macht Jesus? Der nimmt ein Kind. Wo haben wir eins? Ich höre doch eins. Mann. Ach da. Alles klar. Nimmt ein Kind und stellt es mitten unter sie und sagt, ihr müsst so werden wie dieses Kind. Nun meint er nicht das Chaos, das Kinder manchmal veranstalten. Davon wissen die Eltern auch ein Lied zu singen. Er hatte Brüder und Schwestern, er wusste, wie es zu Hause abging. Er wusste auch, was passiert. Aber was er meint, ist die Natürlichkeit, die Unbefangenheit, die Naivität, die Kinder einfach manchmal mitbringen. Und ich frage mich manchmal, würde das nicht so manchem von uns gut tun? Würde das nicht auch unserer Beziehung zu Gott vielleicht gut tun, dass wir davon loskommen, ihn immer beeindrucken zu wollen? Dass wir ihm zeigen wollen, dass wir immer noch die Kontrolle haben. Ein bisschen mehr sein wie die Kinder. Sich fallen lassen, sich bei ihm hemmungslos ausheulen. Ihn mal anschreien, wenn du was nicht verstehst. Sauer sein auf ihn. Weil du das nicht einordnen kannst, was er in deinem Leben da lässt, zulässt und macht. Einfach ihm sagen, alles sagen, was dich bewegt. Und dann auch mit Gott zu lachen, sich mit ihm zu freuen. Vielmehr Kind zu sein, Kind meines Gottes. Kannst was Besseres geben als das. Vielleicht sollten wir die Regierung der Welt für eine Weile mal jemand anders überlassen. Eben unserem Gott selber überlassen. Auch wieder Kind sein, auch in unserem Umgang hier miteinander, in der Gemeinde. Gibt es jemanden, der vielleicht eine Umarmung braucht? Jemanden, der die ganze Woche einfach immer nur alleine ist? Ich weiß nicht, ist nicht jedermanns Ding, verstehe ich. Aber könnte das nicht auch sein beim Meet and Greet, dass man sich mal einen Arm nimmt? Dass man einfach dem anderen auch ein Stückchen das gibt, was er auch braucht, was ihm fehlt. Gibt es nicht etwas, was du mal machen solltest, ohne immer darauf zu achten, was das jetzt wieder für einen Eindruck macht und was jetzt der oder jener von dir denkt? Wisst ihr, die Willow Creek Gemeinde, die hat einmal eine Studie bei sich selber gemacht, die hieß Reveal. Und sie haben sich da gefragt, wo stehen wir eigentlich als Gemeinde geistlich? Sie haben ja viel nach außen gemacht durch die Willow Creek Association und alles das, was so weltweit getan wurde, halt im Namen von Willow Creek. Aber sie haben dann selber in South Barrington, haben sie mal geguckt, wo stehen wir eigentlich als Gemeinde? Wo sind wir geistlich gewachsen? Und sie haben festgestellt, diese Messskala für geistliches Wachstum, die orientiert sich nicht an Fragen wie: Habe ich letzte Woche 3 Bibelverse auswendig gelernt? Habe ich es geschafft, mit viel Konzentration 1 Stunde lang keinen unreinen Gedanken zu haben? Die Frage ist viel mehr, und das ist die Messskala: Ist meine Liebesfähigkeit zu Menschen und zu Gott größer geworden? Habe ich Gott mehr lieb? Habe ich Menschen mehr lieb? Denke ich mich mehr in sie rein? Kann ich sie besser verstehen? Ist mein Blick, mein Verständnis für sie, für ihre Situation, für ihre Schwierigkeiten gewachsen? Hat meine Liebesfähigkeit zugenommen? Ist mein Herz für ihre Nöte offener geworden? Ist mein Portemonnaie, meine Bereitschaft zu helfen ein Stückchen offener geworden? Vielleicht sollten wir uns in der Frage nach unserer Geistlichkeit ein Stückchen mehr wieder an Jesus und an seinem Menschsein auf dieser Erde orientieren. Jesus trug die Verantwortung für die Erlösung der ganzen Schöpfung. Und er hatte trotzdem Zeit, auf eine Hochzeit zu gehen, Gemeinschaft mit Freunden zu haben, mit ihnen zu feiern und fröhlich zu sein. Vielleicht wäre das der Schritt, der dir und deinem Christsein am besten täte.